Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. Migration war im Europawahlkampf eins der dominierenden Themen. In ganz Europa haben Rechtspopulisten gegen Migranten Stimmung gemacht und in vielen Ländern damit gepunktet. Morgen wollen sich die EU-Innenminister mit den Details der Migrationsreform befassen und wir sprechen gleich drüber mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus. Außerdem geht's in die Schweiz, wo am Wochenende die Ukraine-Friedenskonferenz startet, allerdings ohne die wichtigen Player China, Brasilien oder Südafrika. Und wir blicken nach Großbritannien, wo der Brexit-Erfinder Nigel Farage den Wahlkampf aufmischt. Ende April hat der Europäische Rat den Migrationspakt beschlossen, wohl um das Thema vor der Europawahl abzuräumen und damit den extremen Rechten ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen. Für die Rechten ist Migration ja nach wie vor das Gewinnerthema. Geklappt hat das so semi. Im EU-Wahlkampf war das Migrationsthema nach wie vor dominierend und der Rechtsruck, der ist ja auch nicht ausgeblieben. Könnte auch daran liegen, dass der Pakt nur im Grundsatz beschlossen wurde. Wesentliche Details sind nach wie vor unklar. Diese Ausarbeitung der Asylreform dürfte morgen das Treffen der EU-Innenminister dominieren. Über den Stand der Dinge und die Sinnhaftigkeit der neuen Politik möchte ich mit dem Migrationsexperten Gerald Knaus sprechen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Knaus, ich weiß aus unseren früheren Interviews, dass Sie nicht besonders viel vom EU-Migrationspakt halten. Ist er noch zu retten?
Naja, das Problem ist, jetzt muss er erstmal umgesetzt werden. Das ist eine, auch für ein Land wie Deutschland, enorm große Herausforderung. Man muss sehr, sehr viel umstellen. Die Behörden werden 2 Jahre lang damit beschäftigt sein. Und viele der Beteiligten, die das umsetzen müssen, sagen mir, dass sie wissen, das wird nichts verbessern. Also das war eine Fehlentscheidung, die letzten Jahre damit zu verbringen, Gesetzesänderungen durchzusetzen, wenn wir es nicht einmal schaffen, bestehende Gesetze umzusetzen, an den Grenzen, innerhalb der EU, bei Solidarität zwischen den Staaten. Und so wird man dem Spiel mit der Angst vor Kontrollverlust, den rechte Parteien betreiben, nicht begegnen können.
Was würden Sie denn den EU-Innenministern für morgen empfehlen?
Ja, 15 der EU-Innenminister haben erst vor kurzem einen Brief geschrieben. Da haben sie klar gesagt, dass der Pakt nicht genügt, dass sie etwas anderes brauchen. Ich denke, hätte es den Pakt nicht gegeben, hätten wir uns auf die Umsetzung konzentriert. Beispiel, derzeit kommen im Durchschnitt regelmäßig Menschen aus Griechenland nach Deutschland, die dort schon Asyl bekommen haben, also anerkannte Flüchtlinge. Und die werden in Deutschland, können die nochmal einen Asylantrag stellen, weil Gerichte sagen, zu Recht, dass sie in Griechenland auf der Straße stehen. Jetzt reden wir groß über Solidarität und Verteilung, aber in dem Fall hat Griechenland Menschen Schutz gewährt und behandelt sie dann so im Land oder sie stehen vor so einer Situation, dass deutsche Gerichte sagen, sie können dort als anerkannte Flüchtlinge nicht menschenwürdig leben. Also muss das BAMF neue Asylanträge dieser Menschen entgegennehmen. Das sind konkrete Fragen, die nichts mit den Gesetzen zu tun haben, sondern mit der Umsetzung. Darüber müsste man reden. Und die 15 EU-Staaten, die eine Änderung fordern, die fordern vor allem auch eine Diskussion über sichere Drittstaaten. Denn was der EU-Pakt überhaupt nicht adressiert, ist, wie man es denn schaffen will, die irreguläre Migration über das Meer in die EU zu reduzieren, ohne die EU-Werte, die Menschenwürde, über Bord zu werfen.
Mhm. Deutschland hat ja in den letzten Monaten, wo Sie davon sprechen, diverse Migrationsabkommen mit Drittstaaten vereinbart. Für die Rücknahme abgelehnter Bewerber zuletzt mit Marokko und Georgien. Demnächst steht da Kenia auf dem Plan. Ist das sinnvoll und gut, was die Ampel da gemacht hat?
Also es ist auf jeden Fall sinnvoll. Da muss man auch immer differenzieren, was ist realistisch. Also in Baden-Württemberg gibt es unter grüner Führung in der Koalition mit der CDU einen Sonderstab gefährlicher Ausländer. Da werden Individuen identifiziert, die wegen Straftaten, Gewalttaten oder Extremismus ins Visier der Behörden geraten sind, die auch ausreisepflichtig sind, die man abschieben kann, die also keinen Flüchtlingsstatus haben. Und dann muss man für jeden einzelnen dieser Fälle in der Beziehung zu den Herkunftsstaaten sehr hart arbeiten. Und wenn dann eine Person abgeschoben werden kann, merkt das niemand, weil eben nichts passiert ist. Diese harte Arbeit unternimmt auch der Verhandler Joachim Stamp, wenn er mit Marokko oder dem Irak redet. Ja, und über viele der Ergebnisse, gerade auch wenn es um Rückführungen geht, gar nicht offen reden darf, weil die Partnerländer, sagen wir, sind bereit zu kooperieren, aber es darf nicht öffentlich werden. Und das ist nicht spektakulär, das ist auch keine Antwort auf die große Frage, wie reduzieren wir die Zahl von im letzten Jahr 260.000, die über das Mittelmeer in die EU kommen, aber es ist extrem wichtig für die Sicherheit in Deutschland und ja, eine notwendige Arbeit.
Das darf nicht öffentlich werden, weil die Herkunftsländer da keinen Blumentopf mitgewinnen können.
Natürlich. Und jetzt kommen wir zum Kern. Wenn wir wirkliche Migrationskontrolle wollen, brauchen wir Partner. Das ist die Grundidee auch der Migrationsabkommen, die ist richtig. Aber wir brauchen vor allem auch Partner, die ein Interesse haben, wirklich dauerhaft langfristig zu kooperieren. Also warum reden wir nicht endlich etwa über Angebote? Ich nehme für Deutschland das wichtigste Land, die Türkei. Warum bieten wir der Türkei nicht eine Mobilitätspartnerschaft an, wo wir sagen, ab jetzt, wenn die Türkei wieder kooperiert bei der schnellen Rücknahme ausreisepflichtiger Türken, die sind mittlerweile eine der Top 3 Nationen bei Asylanträgen, manche bekommen Schutz, die bleiben, andere bekommen keinen Schutz. Warum nimmt die Türkei diese Menschen nicht schnell zurück? Dafür bieten wir einfachere Wege für Türken, die wir am Arbeitsmarkt brauchen. Deutschland geht ja in die Richtung, aber das muss man bewerben, erklären. Und warum bieten wir nicht den Türken an, alle, die schon einmal ein Visum bekommen haben oder geprüft wurden, ein 5-Jahres-Schengen-Visum zu bekommen? Also nicht jedes Mal für jede Reise Akademiker, Studenten, Geschäftsleute sich neu in die Visaschlangen der Konsulate einzuordnen. Und dafür sollte die Türkei uns helfen, die irreguläre Migration durch Rücknahme Ausreisepflichtiger schneller zu beenden. Warum reden wir nicht mit den Türken und auch andere Nachbarstaaten Syriens über eine dauerhafte Lösung für die Millionen vertriebenen Syrer, die nicht derzeit nach Syrien zurückkommen können, aus dem Libanon, aus Jordanien, aus der Türkei. Eine internationale Koalition, wo Teile dieser Menschen in ihren Ländern eine Perspektive geboten wird und andere aufgenommen werden. Und warum reden wir nicht mit sicheren Drittstaaten, um die tödliche Migration im Mittelmeer zu reduzieren? Also Rückführungen ab Stichtagen in sichere Drittstaaten, was heute diskutiert wird als Ruanda-Modell. Diese Staaten müssen sicher sein, sonst stoppen uns die Gerichte, zu Recht. Aber wenn sie sicher sind, ist es eine Alternative zur derzeitigen Kooperation mit Ländern wie Libyen oder auch Tunesien, wo Menschen in der Wüste ausgesetzt werden und die EU zusieht.
Sie haben dieses Ruanda-Modell ja für sinnvoll erachtet, auch kürzlich bei Markus Lanz. Unter welchen Bedingungen ist das denn machbar und auch gerichtsfest?
Also der erste Punkt ist von Ihnen angesprochen und das haben die englischen Tories auch gelernt zu ihrem eigenen Schaden, weil sie arrogant waren und gedacht haben, wir umgehen einfach die Gerichte. Damit irgendeine Person aus Deutschland nach Italien, nach Griechenland oder in einen sicheren Drittstaat wie Ruanda abgeschoben werden dürfte, muss dieser Staat sicher sein. Dazu haben wir ja Gerichte. Und das gilt auch, wenn das aus Italien oder einem anderen EU-Staat erfolgen muss. Das heißt, diese Staaten müssen Garantien geben, dass die, die man hinbringt, dort Schutz erhalten können. Das hat Ruanda mit den Engländern Ende letzten Jahres beschlossen. Jeder, der hingebracht würde, darf bleiben, egal ob sie Asyl bekommen oder nicht. Und in der Berufungskommission im Land für Asylverfahren wurde ein englischer Richter als Vizepräsident eingebunden. Das ist einer der erfahrensten englischen Asylrichter. Dann müssen die Leute Unterstützung bekommen, menschenwürdige Bedingungen. Das ist Punkt 1. Der Staat muss wirklich sicher sein. Punkt 2 ist die Idee des Stichtages, dass man nur wenige Menschen ab einem Stichtag, aber dann konsequent hinschickt und damit die irreguläre Migration entmutigt und drittens legale Wege anbietet. Also mit dem UNHCR auf mehr Resettlement, die legale Aufnahme von Flüchtlingen und auch auf Migrationswege für Leute, die eben nur arbeiten wollen, die bereit sind, jetzt Zehntausende Euro auszugeben für Schlepper, ihr Leben zu riskieren. Wenn man da Wege findet, im beiderseitigen Interesse, als Alternative. Aber die irreguläre Migration in Booten über das Mittelmeer, wo 30.000 Menschen in den letzten 10 Jahren ums Leben kamen, die gilt es zu reduzieren, ohne die Menschenwürde zu opfern.
Herr Knaus, noch ganz kurz zum Schluss. Die FDP stellt jetzt den subsidiären Schutz in Frage, also Status unterhalb von Asyl- und Genfer Flüchtlingskonvention, will den für viele Flüchtlinge aussetzen oder abschaffen. Der richtige Weg?
Also subsidiärer Schutz ist im EU-Recht und im deutschen Recht vorgesehen. Ich glaube nicht, dass die FDP das Prinzip abschaffen will. Die Debatte läuft darüber, ob zum Beispiel Syrien in Teilen jetzt schon so sicher ist, dass Leute dort nicht mehr allgemein in Gefahr sind, sondern nur noch individuell. Aber ehrlich gesagt, solange kein einziges europäisches Land, auch nicht die Engländer, auch nicht die Dänen, auch nicht die wirklich entschlossenen Regierungen in den letzten 5 Jahren, irgendwelche Abschiebungen nach Syrien oder Afghanistan zu Wege bringen, weil es nicht geht, weil wir mit diesen Regimen keine Abmachungen treffen können, wo diese Regime zusagen, die Menschen nicht zu verhaften oder zu foltern, wird das schwierig. Also ich halte das, man muss immer auf die Details sehen, aber das ist kein Vorschlag, der uns jetzt in den nächsten 2 Jahren weiterbringt.
Sagt der Migrationsexperte Gerald Knaus. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Der ukrainische Präsident Selenskyj reist diese Woche durch halb Europa, um für die Interessen seiner Bürger zu kämpfen. Nach der Wiederaufbaukonferenz in Berlin geht's für ihn weiter zum G7-Gipfel in Italien. Am Wochenende dann das 3. internationale Großtreffen, die Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz. Frieden wird allerdings auch nach dieser Konferenz ein Fernziel bleiben. Das ist jetzt schon klar, denn wichtige Länder wie China, Südafrika oder Brasilien werden fehlen. Russland sowieso. Und das Gastgeberland selbst, die Schweiz, steht unter Druck, denn seit Russlands Angriffskrieg hadert das Land mit der Neutralität. Katrin Hondl berichtet.
Hier, geschätzte Damen, meine Herren, stehen wir am Heliport. Auf Anforderung der Schweiz als Gastgeber dieser Konferenz wurde in den vergangenen Tagen ein temporärer Flugplatz mit 5 Start- und Landeplätzen für die luftgestützten Transporte von völkerrechtlich geschützten Personen oder auch Einsatzkräfte erstellt.
Daniel Keller, Divisionär der Schweizer Armee, steht auf einer matschigen Wiese ein paar hundert Meter entfernt vom Konferenzort, dem Luxusresort Bürgenstock am Vierwaldstätter See. 5 Tage vor dem Großereignis hat die Schweiz vom Armeekommandanten im Matsch bis zur Bundespräsidentin in Bern vor allem eine Botschaft: Wir sind bereit.
Auf Basis der humanitären Tradition der Schweiz, auf Basis der guten Dienste der Schweiz, auf Basis der Friedensförderung der Schweiz, hier die Plattform für einen Start eines Dialogs zu setzen.
So die Schweizer Bundespräsidentin und Verteidigungsministerin Viola Amherd. Rund 90 Länder und Organisationen hätten ihre Teilnahme fest zugesagt. Etwa die Hälfte der Staaten werde mit ihren Staats- oder Regierungschefs vertreten sein. Die endgültige Teilnehmerliste wird erst am Freitagabend bekannt gegeben. Alles sei noch im Fluss, heißt es in Bern. Klar ist aber schon jetzt: Eine Friedenskonferenz wird das Treffen in der Schweiz nicht, denn dafür müsste der Aggressor Russland mit an den Tisch. Außenminister Ignacio Cassis:
Hätten wir Russland eingeladen, hätten wir die Ukraine verlieren können und umgekehrt. Also wir mussten hier Kreativität haben, verschiedene Wege suchen, mit der vollen Unterstützung vieler mächtiger Länder der Welt.
Nur es werden wohl auch mächtige Länder fehlen, nämlich jene, die Russland nahestehen, wie China oder Brasilien. Entsprechend gedämpft sind die Erwartungen.
Ich bin schon froh, wenn es uns gelingt, aus dieser Konferenz einen Prozess ins Leben zu rufen. Das wäre natürlich das Ziel, das wir erreichen wollen.
Die Schweiz, so viel scheint klar, sieht in ihrer Rolle als Gastgeberin dieser, so die offizielle Bezeichnung, Konferenz zum Frieden auch eine Chance, das eigene außenpolitische Image zu pflegen. Schließlich gibt es seit dem russischen Angriff auf die Ukraine auch viel Kritik an der Schweiz. Etwa daran, dass ausgerechnet dieses reiche Land, das sich so gern auf seine humanitäre Tradition beruft, die Ukraine relativ wenig unterstützt. Laut einer internationalen Vergleichsstudie des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel liegt die Schweiz bei den Ukraine-Hilfen nur auf Platz 34 von 41 Ländern.
Das Geld ist längst nicht alles,
sagt dazu Außenminister Cassis und erinnert mit Blick auf die aktuelle Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Berlin daran, dass diese Initiative aus der Schweiz kam.
Die Lugano Recovery Conference in 2022 war ein Erfolg. Da sind wir stolz, dass wir diesen Prozess anspornen können. Und wir versuchen jetzt eine ähnliche Situation, zugegeben in einen viel schwierigeren Kontext, starten zu lassen.
Es gäbe nur die Alternative, sich zurückzulehnen und nichts zu tun. Und das, so Cassis, wollten wir nicht.
Am Wochenende beginnt der Friedensgipfel in der Schweiz. Katrin Honnel berichtete. In Brüssel und London hat er sich den Spitznamen Mr. Brexit eingehandelt, der Rechtspopulist Nigel Farage. Schließlich hat er die EU-kritische Stimmung maßgeblich beeinflusst und letztlich die konservativen Tories zum Brexit-Referendum getrieben. Inzwischen ist Farage zurück auf der Insel. Er will jetzt bei den Parlamentswahlen antreten und macht eifrig Stimmung gegen Einwanderer. Farage könnte so den Wahlkampf stark beeinflussen, denn vor allem rechte Wähler wenden sich ihm zu und den Tories ab. Gabi Wiesinger.
Wie in vielen britischen Seebädern wird auch die Strandstraße in Clacton-on-Sea von Spielhallen gesäumt. Im Moon and Starfish Pub, kurz vor der Strandpromenade, sitzen schon am Vormittag die ersten mit einem Pilz im Biergarten. Cheers. Der 50.000 Einwohnerort an der Nordsee gilt als eine der prekärsten Regionen Englands. Ladenzeilen sind verrammelt. Beim EU-Referendum 2016 stimmten hier in Clacton 70% für den Brexit. Seitdem ist es mit dem Ort wirtschaftlich weiter bergab gegangen. Aber den Zusammenhang möchte hier keiner gerne herstellen. Stattdessen meint Dawn, die Politiker hätten die Menschen bei der Umsetzung des Brexits betrogen. Wir haben Brexit gewählt, aber der ist nicht umgesetzt worden. Wir werden täglich überrannt von illegalen Einwanderern, die wegen des Geldes kommen. Und wenn Labour die Wahlen gewinnt, kannst du vergessen, dass noch irgendein echter Brite in diesem Land irgendwelche Rechte hat. Damit meine ich alle, die nicht auf der Straße Flaggen für Palästina hochhalten und randalieren. Aber wenn wir englische oder britische Flaggen zeigen, werden wir Rassisten genannt. Wir sind keine Rassisten, wir sind stolz und Patrioten. Dawn sitzt mit zwei Freundinnen auf einer Picknickbank an der Strandpromenade. Sie warten auf Nigel Farage. Inmitten der Menschentraube klettert der 60-jährige Kandidat jetzt auf eine Picknickbank, greift ein Mikrofon und sein Pressesprecher wuchtet sich einen Lautsprecher auf den Kopf, damit alle besser hören können.
Without Clacton, Brexit would not have happened. So thank you, Clacton.
Ohne Clacton wäre der Brexit nicht passiert. Danke dafür, Clacton, begrüßt Farage die Menge. Doch nicht nur Farage-Fans sind an die Strandpromenade gekommen. In der Menschenmenge taucht ein weißes Banner auf. Farage, not welcome here, steht da drauf. Zwei Männer und eine Frau halten das Spruchband in die Höhe. Barry ist einer von ihnen.
We want to show that not everybody in Clacton is a supporter of Mr. Farage. A lot of us think he's a fraud. He's here to use the town for his own purposes.
Wir wollen zeigen, dass nicht jeder hier in Clacton Mr. Farage unterstützt. Viele meinen, er ist ein Betrüger, der unsere Stadt nur für seine Zwecke missbraucht. Als Farage von der Picknickbank klettert und seine Anhänger die Promenade verlassen, werden die drei Protestierenden noch angerempelt und angemacht. Barry lacht das weg. Verräter, stinkender Linker, geh nach Nord-London, wo die alle sind. Ich lebe gern hier in Clacton, erwidert Barry. Dass Farage in Clacton den Konservativen den Sitz abnehmen könnte, ist eine Sache. Doch dazu kommt, er hat den Wahlkampf insgesamt aufgemischt und ermutigt potenzielle Reformwähler im ganzen Land, jetzt doch für seine Partei zu stimmen. Und das könnte für die Konservativen ein zusätzliches Problem werden, meint Politikwissenschaftler Tim Bale von der Queen Mary Universität in London.
It's also a wider problem for the Tories.
Mit Farage hat sich die Reformpartei enormes Profil verschafft. Und wenn Wähler jetzt von den Konservativen abwandern und Reform wählen, werden sie wegen des Wahlsystems zwar keine Reformabgeordneten ins Parlament bekommen, aber das könnte die Konservativen Dutzende Sitze kosten, die dann an Labour oder die Liberaldemokraten fallen.
Der Populist Nigel Farage will ins britische Parlament und macht dank seiner Popularität den Tories das Leben schwer, Gabi Biesinger berichtete. Das war Europa heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.